Ihr hört das Tagesinfo vom 6. April 1993. You, who are on the road,
must have a code. Blockiererinnen und Blockierern sowie den Betreibern des Lagers Interviews geführt.
Politik in den Medien und Nachrichten anders.
Zur allgemeinen medienpolitischen Situation in der Bundesrepublik und zu einer Tagung von Nachrichtenprofis in Tutzing und deren Debatte über die Ethik der Journalisten. Ein Kommentar.
Veranstaltungsreihe zur Situation von Sinti und Roma.
Eben diese wird der Arbeitskreis Alternative Kultur in wenigen Tagen eröffnen. Filme und Vorträge beispielsweise werden auf die Lebenssituation hierzulande aufmerksam machen. Ein Studiogespräch.
Freie Frequenzen und Finanzen für freie Radios.
So das Motto des Hirn- und Herz-Hörfestivals, zu dem der Bundesverband Freier Radios letztes Wochenende nach Hamburg einlud. Eine Initiative dieser Art auf Landesebene wird es demnächst ebenfalls geben. Und zu beiden ein experimentelles Hörerlebnis.
Dann wie immer heute die Nummer im Studio 31028. Wir freuen uns für Kritik und Anregung, wenn ihr anruft. Bitte schön.
Und wir haben noch was vor all dem Angekündigten, nämlich eine Handvoll Kurznachrichten. Steffi bleibt nun tatsächlich, bis auf Weiteres. Das besetzte Haus in der Karlsruher Stephanienstraße hat zwar noch keineswegs eine endgültige Duldung oder dergleichen, allerdings scheint eine Räumung für die nächsten Monate erstmal abgewendet. Ein kleiner Erfolg auf formaler, juristischer Ebene. Zur Erinnerung, vergangenes Jahr im Dezember hatte das Karlsruher Amtsgericht eine Räumung juristisch ermöglicht. Die Bewohner und Bewohnerinnen der Steffi hatten hiergegen sofort Berufung eingelegt und, ganz wichtig, einen Antrag auf Aufhebung der Zwangsvollstreckbarkeit gestellt. Dies sollte bewirken, dass so lange nicht geräumt werden kann, bis die Berufung überhaupt erstmal entschieden ist. Diesem Antrag nun ist Ende vergangener Woche stattgegeben worden. Im Klartext, Steffi bleibt sicher bis zum Ergebnis der Berufung und dies wird wohl noch so einige Monate dauern. Bis dahin, so war aus Karlsruhe heute zu erfahren, soll es weiter auf politischer, öffentlicher Ebene gearbeitet werden. Etwa dahingehend, dass der Kontakt zu Gruppen wie dem Stadtjugendausschuss weiter gepflegt wird, die Bedeutung der Steffi weiter deutlich gemacht wird. Sollte es weiterhin so gut wie in den zurückliegenden Wochen gelingen, das Konzept Steffi nach außen zu tragen, so könnte eine dauerhafte Sicherung des Hauses vielleicht doch noch Wirklichkeit werden.
Letzte Runde im Vergleichskarussell B31, so der Titel einer Pressemitteilung, die uns heute Morgen vom Aktionsbündnis gegen die B31 erreichte. Erneut mit der Feststellung, dass Stadtverwaltungen und Co. weiterhin auf Sonder- oder wie es heißt, Geheimverhandlungen in Sachen Schwarzwaldautobahn setzen. Beispiel: Eine außerplanmäßige Sondersitzung des Freiburger Gemeinderates ist anberaumt für Dienstag, den 27. April. Thema da: Erneut die B31 Ost. Zwei Tage später ist bereits ein Protokollierungstermin beim Verwaltungsgericht reserviert. Weiterhin, so das Aktionsbündnis, soll an einem Vergleich gebastelt werden, an dessen Ende der Bau der B31 Ost stehen soll. Möglich ist dies nach derzeitigem Stand der Dinge nur, wenn die Stadt Freiburg weitere Finanzmittel aufzubringen bereit ist. Demgegenüber steht ein Erlass des Oberbürgermeisters persönlich. Ein totaler Ausgabenstopp für jegliche Neuanträge bis auf Weiteres, verfügt vor einigen Tagen anlässlich absolut leerer Kassen hier in der Stadt. Übrigens eine Entwicklung, wie sie die Bürgerinitiative gegen die KTS schon vor Jahren prophezeit hat. Wetten, dass der OB in Sachen B31 seinen eigenen Erlass wieder aufhebt? In diesem Zusammenhang fordert nun das Aktionsbündnis ein Ende der Undercover-Aktivitäten der Stadtverwaltung und eine Offenlegung aller politischen und finanziellen Planungen.
Seit Mitte der 70er Jahre arbeiten mehrere Forschungsteams an einem neuen, injizierbaren Verhütungsmittel für Frauen. Die Wirkungsweise des neuen Kontrazeptivums beruht auf einer Immunreaktion und unterscheidet sich damit grundlegend von den bisher entwickelten Verhütungsmitteln. Traum der Forscher ist ein einfach anzuwendendes Mittel, das über einen langen Zeitraum sicher wirkt. Gedacht ist an die Impfung gegen Schwangerschaft, vor allem für Frauen in der Dritten Welt. Dort sollen die Geburtenraten möglichst effektiv gesenkt werden. Unterstützt werden die Forschungen von Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, dem Population Council, der Rockefeller Foundation und der Weltbank. Hierzu findet im Juni in Bielefeld eine Konferenz statt mit verschiedenen Diskussionen und Vorträgen, veranstaltet von dem Bundeskongress Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen, der dortigen Pharmakampagne. Gegen Ende des Beitrags werden wir für Interessierte auch die Kontaktadresse durchgeben. Zu dem Thema sprachen wir mit einer der Veranstalterinnen, Annette Will. Eingangs fragten wir, was eigentlich Impfungen gegen Schwangerschaft sind.
Eine Impfung, wie der Name schon sagt, weist darauf hin, dass das neue Verhütungsmittel, was jetzt in der Mache ist, auf immunologischer Weise funktionieren soll. Also bislang gibt es ja Verhütungsmittel in verschiedenen Klassen. Also es gibt mechanische, wie zum Beispiel das Kondom oder die Spirale. Es gibt hormonelle, wie die Pille. Und jetzt ist die neue Idee eben zu versuchen, eine Verhütung mithilfe des Immunsystems zu Wege zu bringen. Und Impfung gegen Schwangerschaft heißt, dass der Körper der Frau in den meisten Fällen ist, sie versuchen es auch beim Mann, aber die Konzentration ist auf die Frau, dass also der Körper der Frau dazu gebracht wird, Stoffe anzugreifen, die er normalerweise tolerieren würde. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch nicht nur einen Impfstoff gegen Schwangerschaft, sondern verschiedene Kategorien. Und eine, die am weitesten entwickelt ist, ist, dass praktisch also das Immunsystem der Frau angewiesen wird gegen das Choriogonadotropin, das HCG beim Menschen, was der Embryo bildet, dagegen anzugehen. Das heißt also, eine Eizelle, wenn sie befruchtet ist, fängt an, dieses HCG zu machen. Und das ist dazu nötig, um die Schwangerschaft überhaupt aufrechtzuerhalten. Wenn man das HCG dann also über das Immunsystem der Frau abfängt, dann wird die Schwangerschaft unterbrochen. Also das wäre eigentlich im strengen Sinne schon gar kein Verhütungsmittel mehr, sondern ein Abtreibungsmittel, wenn man das ganz streng sieht. Aber das ist das, was im Moment am weitesten entwickelt ist.
Und von der Praxisseite her sieht es dann so aus, dass ein Arzt, Ärztin eine Spritze verabreicht und es ist dann für einige Monate, ist dann diese Reaktion im Körper hergestellt. Das heißt, die Frau ist für einige Monate hat keine Empfängnisfähigkeit.
Genau. Also das ist eigentlich das die Idee dabei. Sie machen gern diesen Vergleich mit den Spritzen gegen Krankheiten, mit den Impfstoffen gegen Krankheiten, wo sie sagen, wir impfen und danach ist für was weiß ich ein Jahr oder mehrere Monate oder zwei Jahre ist der Körper in der Lage, also Antikörper zu machen gegen diesen einen Stoff X und dann kommt eben entweder keine Krankheit zustande oder in diesem Fall keine Schwangerschaft zustande.
Jetzt wird die Diskussion hierzulande momentan ja so geführt, höchstens das anzuwenden gegen psychisch Kranke, soweit ich davon Bescheid weiß. Hauptsächlich diskutiert wird es in Bezug auf eine Anwendung im Trikont. Was ist denn da dann das Problematische dran?
Das Problematische ist erstens mal, dass überhaupt diese Zielgruppe von vornherein im Mittelpunkt stand bei der Entwicklung eines Verhütungsmittels. Und zwar geht es dann weniger darum, wie man einer individuellen Frau eine Möglichkeit gibt, zu verhüten, sondern es geht darum, also auch das ist eine ganz andere Perspektive, es geht darum, die Zahlen einfach runterzubringen, um das mal so platt zu sagen. Also die Leute, die das entwickeln, und es ist ja zum Beispiel auch das Population Council, das ja schon einen Namen hat in Bezug auf die Bevölkerungspolitik, da ziemlich involviert auch. Die Idee ist, möglichst schnell die Geburtenraten zu senken. Und seit ungefähr, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, oder seit 30 Jahren ist ja Verhütungsmittel, wird ja als die Möglichkeit oder die Maßnahme angesehen, wie man mit dem Bevölkerungswachstum fertig werden kann.
Liegt es denn nicht auch im Interesse der Menschen im Trikont selbst?
Die Frauen in vielen Ländern der dritten Welt haben sicherlich ein Bedürfnis danach, Verhütungsmittel zu kriegen, aber sie haben auch ein Bedürfnis danach, Verhütungsmittel zu kriegen, die sicher sind und die ihnen nicht zusätzliche gesundheitliche Risiken bringen und die sie auch selber anwenden können und wieder absetzen können, so wie das bei uns ja eigentlich auch der Fall ist.
Aber ist es denn wirklich so, dass diese Spritzen jetzt von hier, von Metropolen entwickelt werden, von den Pharmakonzernen, die hier angesiedelt sind und dann in Trikont exportiert werden? Ich frage das deshalb, weil ja unter der Federführung dieses indischen Wissenschaftlers Pran Talwa von dem Nationalen Institut für Immunologie in Delhi zum Beispiel ganz intensiv geforscht wird.
Ja.
Ist es dann nicht letztendlich auch im Interesse dieser, also zum Beispiel in diesem Fall jetzt des Staates Indien?
Was anbelangt dieses Nord-Süd-Ding, ist es so, dass natürlich schon also die indische Regierung in diesem Fall ein großes Interesse daran hat, den Herrn Talwa zu unterstützen und zu finanzieren. Und aber ansonsten, also abgesehen von diesen, der Rest wirklich Industrieländer Arbeitsgruppen sind. Also das Population Council hat eigene Arbeitsgruppen für verschiedene Arten von Impfstoffen. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, koordiniert die Forschungen. Dann gibt es noch die kanadische Regierung finanziert welche, die Rockefeller Foundation. Also es gibt eine Reihe von von Finanziers, die sozusagen, wo eigentlich das Geld oder die Macht auch im Norden sitzt, auch die Entscheidungsmacht. Ne? Und ein bisschen ist es auch Herrn Talwars persönlicher Ehrgeiz daran zu sagen, dass er der Erste sein möchte, der, also gerade weil er einer aus der dritten Welt ist, der das auf den Markt bringt. Ne? Das ist also, da spielt diese Konkurrenzsache auf jeden Fall mit rein und auch der Nord-Süd-Konflikt.
Soweit Annette Will von der Buko Pharma Kampagne. Wenn euch die Thematik interessiert und ihr vielleicht sogar an der Konferenz teilnehmen wollt, die findet statt am 4. und 5. Juni dieses Jahres in Bielefeld. Wenn ihr euch anmelden wollt, die Adresse ist Buko Pharma Kampagne in der August-Bebel-Straße 62 in 48 Bielefeld 1. People, this ain't no job, it's a mission. And we don't give a fuck about recognition. They can't censor us with their threats and psychological war of attrition. The anti-Semitic thing is weak, but it might be our last chance to speak. Trying to get a simple point across, yet too often the message is lost. Meanwhile, the industry continues to grind out the cheese whiz. If that ain't censorship, I don't know what is. What can you do when you're too old and too Caucasian? Brutal equation. This is why your family will starve. You can't pay the rent, so you die and ride. Lose your credibility and clout. Too much self-doubt to get out. What are you gonna do to change this violent situation? I don't know, brutal equation.
Wir berichteten im Info schon öfters über die geplante Blockade des Bundestags. Für den Tag X der geplanten Verabschiedung des neuen Asylbeseitigungsgesetzes ruhten verschiedene Gruppen und Bündnisse, jeder für sich und alle gemeinsam, zu einer Demonstration und zur Blockade des Bundestags auf. Ein bundesweites Bündnis aus autonomen Antifa- und Flüchtlingsgruppen hat einen Aufruf mit dem Titel »Die Brandstifter sitzen in Bonn« herausgebracht. Unter den Forderungen Grenzen auf für alle, Ausweitung statt Abbau des Artikels 16, keine Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr, keine Abschiebungen von Roma und Sinti und für ein eigenständiges Bleiberecht für Frauen und die Anerkennung des Sexismus als Fluchtursachen will man sich am Tag X ab 6 Uhr morgens auf einem anzumeldenden Kundgebungsplatz versammeln, um anschließend und rechtzeitig mit der Blockade des Bundestags zu beginnen. Über den neuesten Stand der Vorbereitungen sprachen wir mit dem Trägerkreis Aktion Asylrecht aus Bonn.
Also einmal soweit den Termin anbelangt, hat man immer noch keine wirklich eindeutigen Sachen. Es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass das Ende April, also am 29. und oder 30. ist. Wir haben allerdings jetzt Informationen, dass das Ganze am 13. Mai erst stattfindet. Aber auch auf die kann man sich noch nicht hundertprozentig verlassen. Die sind allerdings sehr seriös.
Das Mitglied des Trägerkreises Aktion Asylrecht aus Bonn beschreibt nun für uns die Konzepte der zwei anderen Gruppierungen, nämlich des Komitees für Grundrechte und von autonomen Gruppen.
Also es ist völlig klar, dass sowohl der Kreis um Klaus Wack, das sind also so diese zivilen Ungehorsamen um das Komitee für Grundrechte und Demokratie herum, die haben halt gesagt, wir werden dann von unserer Kundgebung am Ollenauer Haus dann in die Bannmale reingehen, Gesetz hin und her, und die sind dann auch bereit, sich festnehmen zu lassen oder so. Wenn sie nicht reingelassen werden, werden sie so versuchen einzusickern und sich dann am Bundeshaus wieder zu treffen. Und die haben 1600 Unterschriften unter den Aufruf dazu. Alle diese Unterzeichner machen sich bereits strafbar, ne? Weil der Aufruf zu einer strafbaren Handlung ist ja auch strafbar. Und da kann es eventuell allein wegen dem Aufrufflugblatt schon Gerichtsverfahren irgendwann später geben oder dann auch, wenn die reingehen. Und das Städteplenum, also diese ganzen, manche sagen halt die autonomen Gruppierungen aus den verschiedensten Städten, hängen aber auch etliche andere Initiativen mit drin. Die haben sich eigentlich bisher vorgenommen und mehr ist da eigentlich auch nicht ernsthaft angekündigt, dass sie auf jeden Fall ein großes Verkehrschaos in Bonn produzieren, indem sie einige Straßen blockieren, unter anderem die B9, und durch dieses Verkehrschaos eben auch bewirken, dass etliche der Abgeordneten vielleicht gar nicht rechtzeitig zum Bundestag hinkommen und insofern ein klein bisschen Sand im Getriebe bei diesem Verabschiedungszirkus sind. Die Polizei geht davon aus, dass sich so ein Verkehrschaos gar nicht verhindern lässt und richtet sich darauf ein, wahrscheinlich irgendeine Strecke für die Abgeordneten freizuhalten, beziehungsweise die auch möglichst sogar mit Bussen oder sowas geschlossen reinzubringen und insofern den Betrieb Parlament aufrechtzuerhalten. Und geht eigentlich in den Gesprächen mit uns davon aus, dass zumindest über einen Großteil der Zeit auch die B9, also die Hauptverkehrsader, die da am Parlament vorbeiführt, blockiert sein wird und dass sie das auch nicht mit irgendwelchen Straßenschlachten verhindern werden, sondern das ist dann halt blockiert und ist okay.
Wie sieht denn eure Einschätzung aus? Mit wie vielen Leuten rechnet ihr?
Also ich könnte die Einschätzung der Polizei sagen und so unwahrscheinlich ist die gar nicht. Die rechnen damit, dass, wie Sie sagen, so vom autonomen Spektrum ungefähr das kommt, was auch bei der November-Demo in Bonn war. Das waren etwa 3.000, 4.000. Und dass dann wir Glück haben, wenn von den anderen Spektren auch nochmal so viel da sind. Das wären dann also insgesamt 8.000. Und wenn wir uns ein bisschen sehr anstrengen, dann kommt man vielleicht auf eine Gesamtzahl von bis zu 10.000. Das ist so ungefähr der realistische Rahmen. Mehr kann man nicht bieten.
Ja, eine kritische Frage bei aller Begeisterung sei mir aber erlaubt. Und zwar, inwiefern lässt sich diese Mobilisierung auf den Tag X weiterführen? Oder anders gefragt, wie groß ist die Möglichkeit, dass Widerstand gegen die Asylrechtsdemontage nach dem Tag X nicht einfach verpufft?
Also ich befürchte natürlich, dass unheimlich viel verpufft. Aber es gibt natürlich genügend Leute, nicht nur aus autonomen Kreisen, sondern auch viele in den Kirchen, die über Kirchenasyl nachdenken, also eben auch ja illegale Aufnahme von Flüchtlingen, die sonst abgeschoben werden. Es gibt Gruppen, die sich überlegen, wie es auch schon mal bei dieser Roma in Köln passiert ist, die da jetzt von dieser rechten Ratsfraktion da ausgelobt wird, über Fahndungsplakate, Leute illegal wiederum in die BRD zu schmuggeln. Und es wird Aufrufe geben, Leute, die abgeschoben werden sollen, auch eben privat illegal unterzubringen. Und eben ganz allgemein diese neuen Gesetze insofern durch tatkräftiges Handeln, Flughafenaktionen, wenn ein Abschiebeflugzeug starten soll etc., eben nicht zu achten und zu behindern. Nur da musst du dir dann auch mal die Kräfteverhältnisse angucken, ne? Solche Aktionen wird es sicherlich dann geben, aber ich glaube auch, dass das für beteiligte Leute unheimlich schwierig ist, dann, wenn du dann mal beginnst einzufahren deswegen und so, dann wird das vielleicht etwas sein und noch nicht mal in dem Ausmaße, was von den Aktionsformen vergleichbar ist zu den Raketenblockaden der Friedensbewegung in den 80ern, dass du da mal diese ein oder andere große Aktion am Flughafen Frankfurt machst, um dann auch mal mit mehr Leuten da auf die Abschiebung hinzuweisen und was zu behindern, eventuell aufs Rollfeld zu gehen oder so. Und dann wird es ein paar kleine Actiongruppen geben und dann hoffentlich etliche Sachen in Kirchengemeinden, wo Kirchenasyl angeboten wird. Aber mit viel mehr rechne ich nicht. The super, this ain't no job, it's a mission. And we don't give a fuck about recognition. They can't censor us with their threats to psychological war of attrition. We in a demonic series week, but it might be our last chance to speak. Trying to get a simple point across, yet too often the message is lost. Meanwhile, the industry continues to grind out the cheese with. If that ain't censorship, I don't know what is. What can you do when you're too old and too Caucasian? Brutal equation.
Worauf gegen Ende noch hinzuweisen wäre, ist die sogenannte Anti-Lager-Kampagne, eine Kampagne, die sich regional gegen die Lagerunterbringung von Flüchtlingen und deren Abschiebung richtet. Ja, zu erwähnen ist auch die 25-prozentige Kürzung von Sozialhilfe für Flüchtlinge, beziehungsweise die Umstellung von Sozialhilfe auf sogenannte Sachleistung, was eine weitere Entrechtung von Flüchtlingen bedeutet. Hiergegen formiert sich immer wieder Widerstand von Flüchtlingen, wie es das Beispiel Friedrichshafen zeigt. Wir berichteten dazu ja auch in einem älteren Info. Hier wären konkrete Ansatzpunkte, Flüchtlinge zu unterstützen und ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Die Angestellten hier können nicht reinkommen.
Pamphlet, keine Lager, Abschiebungen und Sondergesetze für Flüchtlinge. Transparent. Leider recht für alle.
Ich bin Einzelschneider und jetzt entscheide ich vor Ort, was wir machen.
Ja. Ganz einfach. Und was würden Sie entscheiden?
Das werde ich jetzt sehen, je nachdem, was die Leute hier vorhaben.
Ja. Ja, ich meine, was haben Sie vor? Sie haben ja sicherlich schon eine Meinung ungefähr davon.
Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ich habe noch keine Ahnung, was hier überhaupt passieren soll. Ja? Ob es sofort, ob länger blockiert wird oder ob man wieder diese Blockade aufhebt, weiß ich nicht.
Also Sie können es nachvollziehen, dass hier blockiert wird?
Ja, natürlich, klar.
Können Sie nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen, richtig. Ja.
So hörte es sich heute Morgen an der Vauban-Kaserne in Freiburg an. Dort, wo Flüchtlinge im sogenannten 6-Wochen-Schnellverfahren untergebracht und in der Regel auch wieder abgeschoben wird. Der Einsatzleiter vor Ort bekam dann auch die entsprechende Antwort derjenigen, die dort die Einfahrt zu dem Vauban-Kasernengelände für Flüchtlinge blockierten.
Jede Grenze fällt gegen die herrschende Ordnung der Welt. Leider recht für alle, bis jede Grenze fällt gegen die herrschende Ordnung der Welt. Leider recht für alle, bis jede Grenze fällt.
Der Eingang war blockiert und sowohl die Entscheider als auch die Sekretärinnen als auch die dort arbeitenden Handwerker kamen nicht rein. Was aber herauskam, war ein erhebliches Potenzial an faschistischer Gesinnung. Ein Beispiel dafür.
Ich habe schon gesagt, ich habe auf eine deutsche Streich.
Sag's doch mal laut. Sag's doch mal laut. Was wird's sein? Halt sein Dach auf.
Also hier nicht, und? Wie war's der Anschluss nicht mehr?
Besondere Kritik setzten sich die Einzelentscheider aus. Das sind diejenigen, die über die Anhörung von Flüchtlingen im sogenannten Hauruck-Verfahren, 6-Wochen-Schnellverfahren, entscheiden und in der Regel die Flüchtlinge dann auch als offensichtlich unbegründet ablehnen. In einer Ansprache heute Morgen am Vauban-Gelände wurden sie der besonderen Kritik unterzogen.
Wir lassen nicht zu, dass sie sich hinter ihrem Schreibtisch verstecken. Aus diesem Grunde sind wir heute hier. Alle diejenigen, die sich an der Durchsetzung der staatlichen Linie beteiligen, sind für die Ergebnisse ihrer Arbeit voll verantwortlich. Und wenn sie sich ein menschenfreundliches Mäntelchen umhängen wollen, ihre Pseudoliberalität endet in Fließbandabschiebungen und im Nicht-Erreichen der von den Krawattenrassisten vorgeschriebenen Abschiebequote.
Die Antwort von einem Einzelentscheider, Herr Versteeg, der heute ausnahmsweise sehr früh zur Arbeit gekommen war und schon in dem Gelände war,
und den Leuten kann man einfach nicht mehr helfen. Mit denen kann man nicht mehr sachlich diskutieren. Das ist leider
ja,
so.
Ja, Sie arbeiten ja als Entscheider hier, wenn ich das jetzt gehört habe.
Ja. Morgen, Jürgen.
Nein. Und wie betrachten Sie Ihre Arbeit?
Ich erfülle die gesetzlichen Bestimmungen, nicht mehr und nicht weniger.
Also Sie sind quasi der Ausführung.
Richtig. Ich mache das, was ein Mensch im Sozialamt oder im Finanzamt genauso macht. Nur auf eine andere Art und Weise.
Und hätten Sie Kritik an der Arbeit, die Sie hier machen?
In der Arbeit nicht.
Das ist immer mein Job, ne?
Dann hat er aber doch noch das Flugblatt gelesen, wo unter anderem drin steht: Wir werden die Schreibtischtäter in allen Etagen aus der Anonymität ihrer Büros herausholen. Zum Beispiel die Entscheider Versteeg, Michels, Rernbeck, Sick, Zehr, Grafberg und Baumann. Dazu fiel ihm dann Folgendes ein:
Die Namen sind teilweise falsch. Wenn er schon mal recherchiert, dann müsste er richtig recherchieren.
Ein anderer ließ sich auf eine etwas inhaltlichere Diskussion ein, aber so inhaltlich war es nun doch nicht.
Ich bin Sachbearbeiter.
Sachbearbeiter.
Was heißt also,
welche Funktion ist
AVS-Arbeiter? Also,
was heißt AVS?
Wenn Bescheide fertig sind, werden die praktisch an die Asylbewerber geschickt und so weiter. Also was die Akten müssen hier bearbeitet werden.
Und seine inhaltliche Argumentation hörte sich dann wie folgt an.
Wie kommen Sie auf die Beurteilung Wirtschaftsflüchtling, ob Sie in dem Land waren oder woher Sie das wissen?
Woran ich das sehe? Aufgrund der Anhörung sehe ich ja was die Leute von sich geben. Das sieht man doch.
Die einen schlagen mit Fäusten auf die Flüchtlinge ein, die anderen arbeiten mit Bleistift und Radiergummi.
Und ein Wachmann aus der dortigen privaten Wach- und Schließgesellschaft hatte auch noch einiges dazu beizutragen.
Ja, Sie kontrollieren ja hier den Eingang und den Ausgang.
Ja, ja, nur, damit hier auch, damit bei den Asylanten hier kein Terror ist, nicht. Das ist schon klar.
Hier bin ich jetzt im Monat.
Warum kontrollieren Sie die Flüchtlinge?
Ja, ich weiß ja nie, was Flüchtlinge sind. Das geht mich nicht an.
Das geht Ihnen also nichts an und gab uns noch einen Rat, an wen wir uns denn wenden sollten.
Ja, Frau Neugebauer oder Frau Hoffmann, wenn die Frau Hoffmann dann kommt. Das ist die Stellvertreterin. Oh. Und die Frau Hoffmann ist der große Chef vom Regierungsbezirk.
Und dann noch ein sehr inhaltsreicher Beitrag einer dort arbeitenden Person.
Sie begreifen. Da kann ich keinen Kommentar zu.
Auf dem Niveau ging es also weiter.
Das sind zu 99% wirklich Wirtschaftsasylanten. Da gibt es gar keinen Zweifel für mich. Das sieht man ja auch vom Alter her, von der Konstruktur her. Und das kann eben, das kann Deutschland nicht mehr auffangen.
Leider nicht für alle, bis jede Grenze fällt. Gegen die herrschende Ordnung der Welt. Leider nicht für alle, bis jede Grenze fällt. Abschiebung ist Folter, Abschiebung ist Mord.
Wenigstens einen inhaltlichen Beitrag leistete dann noch einer der anwesenden Bullen.
Das hat mich gewundert, dass es nicht schon früher passiert ist.
Ja, es hätte auch schon früher passieren können, was dort heute Morgen passierte. An der Vauban-Kaserne, Blockierung, symbolische Blockierung des Einganges. Etwa 70 bis 80 Leute waren gekommen, um die Entscheider einmal mit ihrer Arbeit zu konfrontieren, nämlich der Ablehnung von Flüchtlingen. Es dauerte dann einige Zeit, bis die Entscheider und andere dort Bedienstete feststellten, dass es doch noch einen Hintereingang für dieses Kasernengelände gibt, und nachdem auch das dort befindliche Schloss geknackt worden war, machten sich alle durch den Hintereingang flugs zur Arbeit. Damit war auch die Polizei offenkundig zufrieden.
Wem ist gelöst für Sie?
Danke, ja.
Für die Bullen war an diesem Tag das Problem gelöst. Ob damit das Problem der Bezirkssammellager gelöst ist, ist eine ganz andere Frage. Seit Ende Januar gibt es in verschiedenen Städten Kampagnen, die sich gegen die rassistische und sexistische Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung gewendet haben. In der letzten Woche gab es zum Beispiel beim Bezirkssammellager in Reutlingen eine ähnliche Blockierung des dortigen Verwaltungsgeländes. Und nun wird weiter zu überlegen sein, wie mit dem eigentlich überhaupt nicht in die Landschaft passenden Vauban-Kasernengelände, dem dortigen Abschiebelager, umzugehen ist.
Ein Blick auf die Medienlandschaft hierzulande anlässlich einer Medientagung vergangene Woche in Tutzing. Die 10 größten Zeitungen hierzulande decken alltäglich über die Hälfte der Tagespressenauflage ab. Auch nach dem Anschluss der DDR existieren lediglich 40 Zeitungen mit einer Auflage von über 100.000 Exemplaren. Wirklich überregional von Bedeutung sind ganze 8 Blätter. Medienkonzentration par excellence.
Beim Fernsehen und Rundfunk öffentlich-rechtlicher sowie privater Kommerzkabelfütterer ist spätestens seit der Kriegsberichterstattung von CNN der Eindruck geblieben, etwas an der Form der Nachrichtensendungen und Politmagazine ändern zu müssen. Die Torschlusspanik und die harte Konkurrenz auf dem Medienmarkt zwang im Speziellen ARD und ZDF auf die pseudo-aggressiv verdummenden Sendungen der Kabelkanäle, die mit lockerer Atmosphäre in Studio- und Reißerthemen die Einschaltquoten nur so an sich ziehen, zu reagieren. Für Nachrichten im Allgemeinen stehen die Zeichen schon seit längerem nach amerikanischem Beispiel auf schneller, aktueller und technisch überhaupt und sowieso perfekt. Wahrheitsgehalt sowie einigermaßen menschenwürdige Recherche stehen an Wichtigkeit weit hinter den sogenannten Zwängen des Medienmarktes zurück. Einschaltquoten und sonst gar nichts, heißt die Devise. Und besonders beliebt sind nun einmal besonders viel Gewalt und Elend, siehe Reality-TV.
Um Nachrichten und deren Form ging es dann auch auf einer Tagung, die in Tutzingen stattfand. Trotzdem dort die ganz, ganz Großen der Branche debattierten, ist dieses Treffen der Nachrichtenprofis nach unserem Dafürhalten ein Beitrag wert. Nachrichten wäre ja schließlich auch.
Das von den großen Medien dargestellte Bild der Wirklichkeit ist ein Zerrbild der Realität. Nur die von den Führern der Branche als wichtig eingeschätzten Themen werden herausgebracht und sind somit der Öffentlichkeit zugänglich, also somit passiert. Von den Zeitungen über Fernsehen bis zum Rundfunk sind die Medien als sogenannte vierte Gewalt weit mehr als diese. Die Zusammenarbeit von Politik und Presse funktioniert schlechthin als Legitimation des pluralistischen Parlamentarismus, suggerieren die Medien doch eine permanente Auseinandersetzung der Parteien, die so nicht existiert. Die fortdauernde Annäherung der Politiker nach außen hin aller verschiedenster Couleur wird verschleiert. Die einen liefern den anderen jeden Tag problemlos Material ohne viel Aufwand, die anderen vermarkten ihr Gerede zu einer Auseinandersetzung. Die Politikverdrossenheit innerhalb der Bevölkerung kommt zwar schon durch die massigen Marktanteile von Straßenklatschblättern zum Ausdruck, wird jedoch von seriösen Medien kaschiert. Stelle Mensch sich doch nur einmal vor, wie die Wahlbeteiligung aussähe, würden nicht große Kampagnen vor den Wahlen durch Presse und Fernsehen gehen. Was Politikverdrossenheit betrifft, waren sich die Teilnehmer der Tagung in Tutzingen einig. Die Frage dort war mehr, wie ihr zu begegnen sei. Trotz Zuschauerforschung pipapo ist nämlich nicht klar, auf was die Konsumenten den Fernseher einschalten. Sicher ist nur, dass die Sendezeit sowie das redaktionelle Umfeld die größte Rolle spielen.
Bernhard Wember, Kunsthochschulprofessor in Berlin, sprach auf den Medientagen davon, dass die Nachrichten inzwischen auf das emotional Erlebbare reduziert würden. Rationalität und Aufklärung über komplexere Zusammenhänge würden stark vernachlässigt.
Wen wundert's? Das Interesse von fetten Medienbossen kann natürlich nicht sein, für sie günstige gesellschaftliche Zusammenhänge zu hinterfragen.
Die Zuschauer sind vielleicht, so wurde ebenfalls auf dem Treffen gesagt, gar nicht an perfekteren Politmagazinen zum Beispiel interessiert, sondern wollen viel mehr Sendungen, bei denen Mensch nicht zuhören, sondern nur zuschauen muss.
Der Trend von der Nachricht zur News-Show und letztendlich nur noch zur Show, wie in den USA, ist wohl kaum vermeidbar. Der Ruf nach Aufsichtsgremien und Selbstkontrolle der Journalisten, der auf der Tagung in Tutzingen zum Beispiel von Klaus Bettnartz, Leiter der Sendung Monitor, gefordert wurde, wird wohl ungehört im Mediendschungel verhallen. Denn der Markt macht die Gesetze. So, wer genauere Zahlen zu bestimmten Medienfirmen, vor allem der Presse, haben will, möge sich die Radikal vom letzten Monat, das heißt März, besorgen und zu Gemüte führen. Da ist ein längerer Artikel dazu drin.
Klischees und Wirklichkeiten ist Titel einer Veranstaltungsreihe, die hier demnächst in Freiburg beginnen wird, veranstaltet vom Arbeitskreis Alternative Kultur, dem Ausländerbeirat und der Ausländerinitiative Freiburg. Der Untertitel der Veranstaltungsreihe: Sinti und Roma zwischen Romantisierung, Diskriminierung und Verfolgung. Es geht, wie man daraus schließen kann, um die 600-jährige Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland. Und diese Geschichte ist nicht unbedingt eine rühmliche Geschichte für die Kultur hier in diesem Lande. Die Geschichte der Sinti und Roma ist zu großen Teilen eine Geschichte der Unterdrückung, allerdings nicht nur durch die Nationalsozialisten. Da fand die, Annette, du bist vom AK und hast die Sache mitorganisiert, da fand die eher ihren Höhepunkt, so seht ihr das zumindest.
Es ist natürlich alles insgesamt eine sehr komplizierte Geschichte. Und das, was besser bekannt ist als Verfolgungsgeschichte, das ist die Geschichte des Antisemitismus. Und da gibt es aber durchaus Parallelen natürlich auch zu der Geschichte der Verfolgung der sogenannten Zigeuner. Die sind also vor 600 Jahren hier angekommen mit einer Kultur, die natürlich erstmal überhaupt nicht zu der hiesigen ansässigen Kultur passte. Und da fällt auch schon das erste Stichwort, nämlich ansässig. Die da kamen, waren eben gewohnt, zu reisen. Zu reisen und zu handeln, und das widersprach der Bevölkerung hier nun wirklich ganz extrem. Und von daher hatte die hiesige Bevölkerung, die Sesshaften hier, enorme Schwierigkeiten, die da gekommen waren, zu akzeptieren. Und das war so eines der springenden Ausgangspunkte dafür, dass es natürlich ja viele Missverständnisse gab, Unverständnis und dann natürlich die entsprechenden Zuschreibungen, die damit einhergehen. Und diese Zuschreibungen verstärken sich eigentlich. Die Ausgrenzungsmechanismen werden immer härter. Also mit der Modernisierung dann auch der Welt, der technischen Entwicklung, der Aufklärung auch ganz besonders, die also nicht nur aufklärte, sondern eben auch durchaus zuordnete und damit auch sogenannten Zigeunern ihren entsprechenden Status zuwies. All diese Phänomene spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesen Ausgrenzungsmechanismen. Ja, der Höhepunkt ist dann der Nationalsozialismus, aber die Geschichte hat vorher angefangen und geht ja auch heute noch immer weiter.
Was sind es denn für Zuschreibungen? Also ich denke da zum Beispiel jetzt, wenn ich schon so rumfrage, an den Begriff Zigeuner allein.
Zigeuner, das ist allerdings etwas schwierig, jetzt aus dem Begriff selber schon eine Abwertung herzuleiten, weil in anderen Sprachen, jetzt in romanischen Sprachen, heißt er Ziganologie, also es ist auch der wissenschaftliche Begriff. Man kann da also nicht raus ableiten, dass Zigeuner von Zigauner kommt. Das ist, solche Interpretationen gibt es, ich glaube den erstmal nicht. Ich denke, dass das eine Verballhornung ist, die eine entsprechend deutsche ist, aber dass der Begriff als solcher nicht unbedingt pejorativ gemeint ist. Trotzdem ist es so, dass es jetzt innerhalb der sogenannten Zigeuner auch sehr umstritten ist, ob man diesen Begriff benutzen soll oder nicht. Es gibt viele, die es generell ablehnen. Es gibt welche, die sagen, wir wollen diesen Begriff uns zurückerobern, also wir benutzen ihn. Ich finde es dann sehr schwierig, als Nichtzugehörige zu dieser Gruppierung mich für irgendwas zu entscheiden, und benutze ihn, wenn, in Anführungszeichen, und ansonsten versuche ich halt Roma und Sinti zu sagen.
Ja. Guckt, dass ihr in euren Veranstaltungen das, was sagen wir jetzt Stereotype sind und als gedankliche Vorurteile eben in Köpfen sind, das auch immer wieder zum Thema zu machen, indem ihr zum Beispiel auf bestimmte Formen von Märchen eingeht. Das ist im Grunde eure Hauptlinie in der ganzen Veranstaltungsreihe, aufzuzeigen, wo werden welche Muster geprägt in unserer Alltagskultur, hier in dieser eben hier ansässigen.
Ja. Also uns geht es einerseits darum, die Bilder aufzuzeigen, die es gibt von Roma und Sinti, und auf der anderen Seite halt ihre Lebensrealität darzustellen, die halt viel, viel komplexer ist als die Stereotype, die in unseren Köpfen verankert sind. Und einfach über diese Gegenüberstellung eben zu erreichen, dass doch etwas mehr differenziert wird. Das fängt dabei an, dass man mit den Zigeuner eben nicht mehr heutzutage Nichtsesshaftigkeit verbinden kann. Es gibt mittlerweile viele, viele Sinti-Familien, die meisten, die also genauso leben wie andere Familien auch. Und
ja, denen ist dann halt unsere Kultur aufgedrängt worden.
Da wäre ich auch sehr vorsichtig mit solchen Argumentationen. Es gibt viele, die wollten auch sesshaft werden, durften es nie. Und es gibt welche, die wollten es nicht. Also da so eine Eindeutigkeit denen zuzuordnen, dass sie das nie wollten, das finde ich auch sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, aber hier in und Freiburg war es doch zum Beispiel Konzept von der Stadt, da im Stadtteil Weingarten zu gucken, dass da Häuser so gebaut werden, dass die Sinti und Roma dort eben eine feste Behausung finden und dann eben auch den hier in der Bundesrepublik üblichen Berufen dann zum Beispiel nachgehen.
Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe, die das wollen. Die wollen also nicht mehr nur noch die Müllkippen oder die Campingplätze neben den Müllkippen zugewiesen kriegen, wo sie dann mit ihrem Wohnwagen stehen können, sondern die wollen ein festes Haus mit dem entsprechenden technischen Standards, angefangen von Fernseher, Spülmaschine, ich weiß nicht was. Und die sind auch erpicht darauf, das zu bekommen. Sie wollen auch eine Schulbildung. Also es gibt sehr viele, die da sehr stark drunter gelitten haben, dass sie keine adäquate Ausbildung bekommen konnten. Und ich glaube, dass also sozusagen die Zigeuner wollen doch eigentlich umziehen oder die Zigeuner wollen das. Das ist schon ein Fehler, sondern es gibt da solche und es gibt da solche. Und dass man da sehr genau aufpassen muss, von wem man wie spricht. Handelt es sich um die Sintis, die hier seit Jahrhunderten mittlerweile leben. Und natürlich haben die nicht mehr ihre eigenständige Kultur, mit der sie hier mal ankamen, bewahrt. Das wäre ja auch illusorisch, das anzunehmen. Kulturen sind dynamische Prozesse und da gibt es Austausch zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen. Und sie haben sich verändert. Und natürlich sind die Romas, die heute aus Rumänien kommen, nochmal ganz anders. Und von den Sintis vielleicht genauso weit entfernt wie von dir und mir, die jetzt hier im Radio sitzen.
In eurem Programm schreibt ihr gleich auf der ersten Seite, dass es euch eigentlich gar nicht um das geht, was wir jetzt gerade machen, nämlich uns der Kultur der Sinti und Roma annähern, sondern in erster Linie geht es euch eigentlich darum, zu gucken, was haben wir für einen Blick.
Das ist schon eines der dominanten Fragestellungen. Wir versuchen also in allen möglichen Bereichen jetzt eigentlich diese Prozesse, die stattgefunden haben zwischen der Kultur der Roma und Sinti, wenn man die jetzt mal als eine eigenständige erstmal formuliert, und der Mehrheitskultur, die zu beschreiben. Durch welche Blicke sind die geprägt worden? Durch welche Vorurteile? Was hat für ein Austausch stattgefunden, den man auch gar nicht gemerkt hat, wenn man nun mal Mitglied der Mehrheitskultur war? Also gerade in der, im Musikbereich gibt es da sehr, sehr viele Beispiele, dass auch die Komponisten, die Rang und Namen haben des 19. und 18. Jahrhunderts, dass sie sehr viele Elemente aufgegriffen haben, die aus der sogenannten Zigeunermusik kommen. Und dies ist einfach so eingegangen in unsere Musikgeschichte und wird eigentlich gar nicht mehr thematisiert. Das ist also ein Teil der Kultur, der Mehrheitskultur geworden, und man merkt es gar nicht, dass die sehr wesentlich auch von diesen sogenannten Minderheitskulturen also gelebt hat.
Eine Veranstaltung, die läuft eigentlich genau unter diesem Konzept, die Jazznacht.
Ja, da haben wir versucht, also unsere konzeptionelle Idee jetzt auch in eine kulturelle Veranstaltung umzusetzen. Wir haben zwei verschiedene Musikgruppen eingeladen, zwei Manouche-Gruppen. Manouche, das ist der französische Name für Sinti, die kommen also aus dem Elsass. Und die stehen für jeweils unterschiedliche Traditionen innerhalb der Sinti-Musik. Die einen spielen eher das, was man auch so klassisch kennt, nämlich die, ja, so à la Django Reinhardt Musik, und die anderen stehen für modernen Jazz. Diese beiden Gruppen werden erst nacheinander spielen, um zu zeigen, dass es eben auch innerhalb der Sinti-Musik unterschiedliche Traditionen gibt, um dann hinterher in einer Session zusammenzuspielen. Und hieran sollte eigentlich auch von uns sehr deutlich gemacht werden, dass jetzt gerade auch in der musikalischen Produktion durchaus dynamische Prozesse existieren, dass das nicht was Statisches ist, sondern dass es da unterschiedliche Traditionen gibt, die dann miteinander ja, zusammenspielen, aufeinandertreffen und was Neues kreieren. Und dieser kulturelle, dynamische Prozess ein Stück weit ja an diesem Abend auch sinnlich erfahrbar gemacht werden soll.
Tja, wer also Interesse hat, Näheres zu erfahren, der die möge doch sich vielleicht das Programm besorgen, Sinti und Roma, Klischees und Wirklichkeiten. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Samstag, dem 17. April, also in rund 10 Tagen, mit dem Theaterstück Die Bluthochzeit, im Gastspiel des Roma-Theaters Pralipe im Freiburger Theater im Großen Haus. Es folgen dann jede Menge Veranstaltungen aus dem Bereich Theater und Musik. Es gibt Vorträge, zum Beispiel, einfach nur um mal einen zu nennen, der Vortrag Rassismus, die Macht der Zuschreibung, ein Vortrag und eine anschließende Diskussion mit Rudolf Leibrecht, der forscht seit Jahren zu Problemen des Rassismus und Nationalismus, insbesondere bei Jugendlichen. Es gibt einen Dia-Vortrag und einige Filme. Ich denke, bevor ich jetzt hier das Ganze im Detail euch schilder, würde ich euch vorschlagen, besorgt euch doch vielleicht mal dieses Programm. Das liegt jetzt hier in der Stadt aus. Klischees und Wirklichkeiten, Titel der Veranstaltung zur Situation von Sinti und Roma zwischen Romantisierung, Diskriminierung und Verfolgung. Veranstaltungsreihe vom 17. April bis zum 29. Mai. Überhaupt nicht unsere Art und Weise. Es ist Sachen, die hier uns irgendwie gemeldet werden, sofort irgendwie rauszublubbern. Wir machen da jetzt eine Ausnahme, wie es bei jeder Regel üblich ist. Es kam gerade ein Fax rein von der Gewerkschaft NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten. Wir lesen das jetzt einfach mal so vor, weil wir aufgrund von Informationen, die wir da ringsrum haben, davon ausgehen, dass es ganz korrekt ist, wie uns das hier so auf diesem Fax eben vermittelt wird. Wir werden der Sache wahrscheinlich weiter nachgehen. Überschrift dieser Meldung ist Freiburger Ahriman Verlag und Bunte Liste in Verbindung mit Scientology. Auf der Freiburger Ahriman Verlags GmbH und der Bunten Liste Freiburg, heißt es in dieser Presseerklärung, lastet ein schwerer Verdacht, die Verbindung zur berüchtigten Scientology Church. Dies teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, sowie die Schutzgemeinschaft Robin Direct e.V. in einer Pressemitteilung mit.
Ausschlaggebend für den Verdacht waren die Vorgänge im Zusammenhang mit einer Pressekonferenz zum Thema Scientology, zu der die Gewerkschaft NGG am 11. März eingeladen hatte. Als Referentin trat dort Frau Renate Hartwig, Bundesvorsitzende der Schutzgemeinschaft Robin Direct e.V., auf. Während der Pressekonferenz, an der Journalisten der örtlichen Presse- und Rundfunkredaktionen teilnahmen, entfachten plötzlich zwei Teilnehmerinnen eine Grundsatzdiskussion über Religionsfreiheit und Grundgesetz im Zusammenhang mit Scientology und der angeblichen bundesweiten Verleumdungskampagne der Medien. Auf Nachfrage konnten beide weder über den Erhalt der Einladung eine befriedigende Antwort geben, noch einen Presseausweis vorweisen. Lediglich als Mitarbeiterinnen des Freiburger Ahriman Verlages gaben sie sich zu erkennen. Sie argumentieren wie Scientologen, warf ihnen Renate Hartwig, inzwischen hellhörig geworden, vor. Eine Verbindung zu Scientology wurde von den beiden Ahriman-Vertreterinnen bestritten. Aufgrund des sensiblen Themas entschlossen sich die anwesenden Gewerkschaftsvertreter Peter Dresen, DGB-Kreisvorsitzender, und Klaus-Peter Wolf, NGG-Sekretär, sie des Hauses zu verweisen. Dass sich diese Entscheidung nachträglich als richtig erwiesen hat, zeigte sich innerhalb weniger Tage, als in Hamburg ein Prozess in Sachen Scientology stattfand. Just eine Ahriman-Mitarbeiterin, die die Verbindung zu Scientology Tage zuvor noch vehement bestritten hatte, tauchte dort mit dem Scientology-Chef Blöbaum auf. Dem aber nicht genug, wortreich und lautstark schilderte sie in einer Verhandlungspause den anwesenden Scientologen die Vorgänge in Freiburg. Sie berichtete unter anderem über den Ketzerbrief des Freiburger Bund gegen Anpassung, über die gelungene Flugblattaktion gegen Renate Hartwig und die Schutzgemeinschaft Robin Direkt e.V. und über die Bataillone, die in Freiburg anscheinend zur Verteidigung der Religionsfreiheit für Scientology bereitständen. Was sie allerdings nicht wusste, war, dass anwesende Mitglieder eben dieser Schutzgemeinschaft Robin Direkt e.V. aufgrund der Lautstärke Ohrenzeugen ihrer Ausführungen waren. Zwischenzeitlich konnten Freiburger Bürger und Bürgerinnen in ihren Briefkästen ein durch den Bund gegen Anpassung erstelltes Pamphlet vorfinden, in denen Frau Hartwig als Inquisitorin, die Badische Zeitung als weisungsgemäß handelnde Presse, Robin Direkt e.V. als staatlich-kirchliche Tarnorganisation und die Amtskirchen als korrupte, menschenverachtende Organisationen bezeichnet oder dargestellt wurden. Auch die Gewerkschaften und ihre Funktion bei der Aufklärungskampagne gegen die systematische Unterwanderung von Betrieben durch Scientology wurden in dem Papier bedacht. Zitat: Warum gerade bei der Gewerkschaft, um die es in den letzten Jahren erstaunlich leise geworden ist? Der Grund ist ebenso einfach wie scheußlich. Die miesesten unter den Arbeitern, nach denen sonst nie ein Hahn gekräht hätte, sollen auf die einzige Glanzrolle ihres Lebens vorbereitet werden, nämlich als Judas ihres Betriebs und Denunziant ihres Chefs. Zitat Ende.
Soweit also eine Presseerklärung, die uns gerade vor ein paar Minuten hier erreicht hat. Machen wir noch was, was man eigentlich überhaupt nicht macht. Wir interviewen uns gegenseitig. Zwei Mitarbeiter des Info-Teams haben sich gegenseitig was zu sagen. Josef, du, jetzt machen wir das erstmal so rum. Du warst bis heute Mittag in Hamburg, hast dort an einer Konferenz teilgenommen, an einer Konferenz, die ein Bundesverband freier Radios gründen wollte oder auch gegründet hat. Ein Hörfestival, ich weiß wirklich relativ wenig von der ganzen Sache, wir werden uns sicherlich der Sache jetzt annähern.
Ja.
Ein Hörfestival Hirn und Herz hat dort stattgefunden. Erzähl da einfach mal Konkreteres drüber.
Ja, das hat natürlich schon Sinn, dass wir uns gegenseitig hier interviewen, weil es in gewisser Weise etwas Thema in eigener Sache ist. Es geht darum, dass die freien Radioinitiativen und freie Radios der Bundesrepublik beginnen, sich wieder zu organisieren, nachdem lange Zeit es so ausgesehen hat, als würde Radio Dreieckland das einzige freie Radio in der ganzen Republik überhaupt bleiben und alle Repressionsmaßnahmen in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern würden zum Greifen kommen, um zu verhindern, dass es anderswo freie Radios gibt. Die Zeiten sind jetzt zum Glück vorbei. Bereits im Oktober letzten Jahres zum Querfunkratschlag hier in Freiburg haben sich eine ganze Masse von Initiativen angemeldet und gekommen, um zusammen sich auszutauschen, um einen Austausch von Sendungen zu diskutieren, um auch eine Weiterentwicklung der eigenen Sendeästhetik zu diskutieren. Dies fand jetzt am Wochenende in Hamburg statt. Dort wurden Sendungen von Radios, von 20 Radios aus mehreren Ländern angehört und diskutiert. Und gleichzeitig tagte zuvor in Hannover die Arbeitsgruppe, die auch schon hier in Freiburg gegründet worden war, um sich einen engeren organisatorischen Rahmen zu geben, nämlich die zur Gründung eines Bundesverbandes freier Radios.
Ich könnte mir sehr trefflich vorstellen, dass bereits diese Überschrift über einem Papier, was ich hier so neben dem Mischpult liegen sehe, strittig war, freie Radios. Was heißt das denn nach dem Verständnis derer, die sich da getroffen haben?
Das ist ein dehnbarer Begriff. Auch das ist ein interessanter Aspekt eben, dass dieser Begriff freie Radios, der lange Zeit ziemlich verpönt war, in Frankreich waren die freien Radios in erster Linie die privat-kommerziellen, nun wieder gefüllt wird und gefüllt wurde durch Initiativen, die sich gebildet haben. Dementsprechend war natürlich zuerst mal die Diskussion in dieser Arbeitsgruppe für den Bundesverband, was gehört eigentlich alles dazu, wer gehört dazu, welche Radios werden dazugehören. Dazu waren ein paar Unterscheidungen notwendig, wo wir uns dann im Endeffekt auch durchgerungen haben. Das eine, was klar ist, dass so ein Bundesverband kommerzielle Werbung ablehnt. Es geht also um nicht kommerzielle Radios, aber da ist es auch nicht immer so einfach zu unterscheiden, weil es gibt Radios, die uns sehr nahe stehen, die aber aus vielerlei Gründen Werbung machen müssen, wie zum Beispiel Radio Z in Nürnberg. Wohl auch jetzt das eine Frequenz bekommen hat, Radio LoRa in München.
Ein weiterer, was heißt denn Werbung machen müssen?
Die keine Lizenz bekommen, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie per Werbung finanzielle Mittel reinkriegen, weil ihnen sonst die Wirtschaftlichkeit abgesprochen wird von den bayerischen Landesanstalten. Ein weiterer Aspekt, wie unterscheiden wir freie Radios von anderen, war ein inhaltlicher Aspekt natürlich, weil es tummeln sich da alles Mögliche, wo wir uns im Endeffekt dann einigen konnten, dass freie Radios sich auf jeden Fall immer kritisch mit den bestehenden herrschenden Verhältnissen auseinandersetzen, was, denke ich, auch von der Organisationsstruktur herrührt. Und ein letztes, was noch diskutiert wurde im Bereich des Bundesverbandes, war das Verhältnis zu den offenen Kanälen, die in mehreren, vor allem in den SPD-regierten Bundesländern eingerichtet worden waren, die von oben eingerichtet wurden, wo Leute mehr oder weniger unzensiert Sendungen nach dem Prinzip der Schlange erstellen können.
Also zur Erläuterung, in einem kommerziellen Programm werden dann kleine Nischen eingerichtet?
Nicht wo nur, also es gibt auch welche, wo in auf einer...
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather.